Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Papa, ich will doch noch leben. Diese Worte rief eine 35-Jährige, als im Jahr 2019 ihr eigener Vater versuchte, sie in ihrem Badezimmer in Trier umzubringen. Seine Motive: Verzweiflung, Überforderung und Mitleid.
Obwohl der 63-Jährige seiner Tochter die Kehle aufschneidet, ihm mehrfach in die Brust sticht und danach versucht, sich selbst das Leben zu nehmen, überleben beide. Und das nur, weil die Frau einen offenbar starken Überlebenswillen hatte.
Wie es zu dieser ausgesprochen brutalen Tat kam, was einen Vater dazu bewegt, das Leben seiner Tochter beenden zu wollen und wie das Gericht den Fall bewertet, darüber sprechen wir mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, du hast den Fall damals vor Gericht mitverfolgt. Als wir auf dich zukamen, um erneut über die Tat zu sprechen, was kam dir da als erstes in den Sinn?
Ja, ich hatte den Fall eigentlich schon verdrängt, habe mich gar nicht mehr dran erinnert, musste dann mal ein bisschen nachdenken, was da eigentlich genau gewesen ist. Und nach ist es mir dann tatsächlich wieder eingefallen. Das lag natürlich auch daran, dass der Fall extrem spektakulär war. Ja, der war etwas Besonderes. Und was auch besonders war, dass ich damals zufälligerweise sogar am Tatort vorbeigekommen bin, kurz nach der Tat oder sagen wir mal eine Stunde, zwei nach der Tat. Ich bin damals darauf aufmerksam geworden, weil das Fahrzeug der Spurensicherung vor dem Haus stand. Das Fahrzeug kenne ich, das ist ein VW-Bus, der die Buchstabenkombination TR für Trier, KT, Kriminaltechnik hat. Und also wenn man den Wagen irgendwo sieht, wo er nicht hingehört, das macht einen dann schon aufmerksam. Vor der Haustür stand dann auch noch ein Polizeifahrzeug und es standen natürlich auch ein paar Gaffer, ein paar Nachbarn da rum und habe dann halt mal gefragt, was ist denn da passiert? Und so habe ich dann halt erfahren, ja, dass es da Schwerverletzte gegeben haben soll, dass diese beiden im Krankenhaus seien und ja, dass das Ganze wohl ein Familiendrama gewesen ist.
Später hast du dann erfahren, was genau an diesem Tag passiert ist.
Genau. Es ging damals um einen 63-jährigen Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg, der eine unfassbare Tat begangen hat. Und zwar wollte er seine Tochter umbringen. Die Tochter litt seit vielen Jahren an einer unheilbaren Sehbehinderung. Die wurde auch immer schlimmer im Laufe der Zeit. Und der Vater wollte die Tochter von ihrem Leid erlösen, wie er selbst gesagt hat, hat versucht, sie mit einem Teppichmesser zu töten und wollte sich danach auf die gleiche Art das Leben nehmen. Die Tochter hat sich dann schwer verletzt, schwer blutend aus der Mietwohnung ins Treppenhaus geschleppt, was eigentlich wie ein Wunder war, dass sie das mit ihren schweren Verletzungen überhaupt konnte, hat da um Hilfe geschrien. Nachbarn sind dann darauf aufmerksam geworden. Daraufhin kam die Polizei, der Rettungsdienst, kam Notarzt, die beiden kamen ins Krankenhaus, haben auch beide überlebt. Und ja, der Vorfall, das Verbrechen machte damals als Mordversuch aus Mitleid Schlagzeilen.
Um den Fall jetzt richtig verstehen zu können, muss man vor allem auch über die Hintergründe der Familie sprechen. Wie sah denn das Leben von Vater und Tochter vor der Tat aus?
Ja, ich habe es ja eben schon anklingen lassen. Die Tochter hatte ein sehr schweres Augenleiden, das sich weiter verschlimmerte. Sie war bei allen Dingen oder vielen Dingen des täglichen Lebens auf Hilfe angewiesen. Nach den Schilderungen des Vaters, wie er später im Prozess sagte, hatte die Tochter eine jahrelange Odyssee bei Ärzten und Kliniken hinter sich. Der Vater, er war Frührentner, hat die Tochter dorthin immer chauffiert. Doch die Genesung, die beide ja erhofft hatten, die trat nicht ein. Von daher hat sich die Situation eigentlich immer weiter zugespitzt. Man muss noch sagen, dass die Eltern dieser 35-Jährigen nicht in Trier selbst gelebt haben, wie die Tochter, sondern in einem kleinen Ort etwa 20 Kilometer von Trier entfernt. Der Mann kam also immer mit dem Auto nach Trier gefahren, hat sich dann hier um die Tochter gekümmert, hat auch oft bei ihr übernachtet, wenn es dann so spät geworden ist, dass er nicht mehr nach Hause fahren wollte oder konnte.
Der Tochter ging es also über Jahre sehr schlecht. Und sie soll auch gelegentlich Selbstmordgedanken geäußert haben. Hat sie denn auch psychologische Hilfe bekommen?
Ja, sie hatte Betreuerinnen. Die haben auch im Prozess später ausgesagt. Die müssen sich auch neben dem Vater, der häufig da war, auch sehr um die Frau gekümmert haben. Eine von ihnen, die die Tochter auch über einen langen Zeitraum hinweg betreut hat, sagte aus, dass zwischen den beiden auch eine echte Freundschaft entstanden sei im Laufe der Zeit. Und eben zu ihrem Vater hatte sie auch eine besonders enge Beziehung. Der war, ich habe es eben schon angesprochen, er war früh pensioniert und hat sich dann über einen Zeitraum von 12 Jahren, wo sich dieses Augenleiden entwickelte, eben sehr stark auch um die Tochter gekümmert.
was die Tat am Ende ja auch umso schrecklicher macht. Und der Vater, war er unter dieser enormen Belastung auch in Therapie?
Er war nicht in Therapie, aber er war offenbar angeschlagen und wie es die Angehörigen im Prozess geschildert hatten. Er hat sich ja jahrelang sehr intensiv um die Frau gekümmert. Der Sohn der Familie hat mal gesagt, 99,9% der Dinge für die Schwester habe der Vater geregelt. Das war also ein ganz intensives Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Und wie es der Sohn dann beschrieb, mehr als mein Vater es eigentlich leisten konnte. Der war Hauptbezugsperson meiner Schwester, so hat er es ausgedrückt. Und die Belastung sei ihm offenbar zunehmend über dem Kopf gewachsen. Die Ehefrau, also die Mutter der sehbehinderten Tochter, hat es so geschildert im Prozess. Mein Mann war sehr nervös, zittrig. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren und hat einige Kilo abgenommen. Und das war nicht mehr der Mann, den ich kannte. Also er hat schon für Außenstehende sehbar, hörbar unter dem starken Kümmern um seine Tochter gelitten.
Eines Tages dann beschloss der Vater, seiner Tochter die Entscheidung über das Weiterleben zu nehmen. Was ist dann genau passiert?
Ja, er hat sie an dem Tattag aus der Klinik abgeholt, wie häufig, war dann mit ihr in der Wohnung und ist dann irgendwann ins Bad gegangen und hat dann zur Tochter gerufen, dass aus dem Siphon in der Dusche so komische kleine Tiere herauskrabbeln. Daraufhin ist die Tochter dann ins Bad gegangen und dann hat der Vater mit dem Teppichmesser auf sie eingestochen, immer wieder. Und da muss es dann wirklich zu schlimmen Szenen gekommen sein, nicht nur wegen der Verletzung, die der Vater ihr zugefügt hatte, sondern auch als die Tochter ihn angefleht hat, Papa, ich hab dich doch lieb, ich will doch noch leben. Aber der Vater hat, so kam es im Prozess raus, trotzdem noch einmal zugestochen. Die Tochter hat sich dann, ich habe das eben auch schon angesprochen, schwer verletzt in den Flur geschleppt. Da ist sie dann eben von den Nachbarn gefunden worden, weil sie um Hilfe gerufen hat. Was man auch noch sagen muss, bevor der Vater die Tochter umbringen wollte, hat er die Katze der Frau getötet, Jamie. An der hing die Tochter auch besonders, aber auch die sollte sterben. Und die Katze ist auch gestorben.
Weiß man, warum er die Katze getötet hat?
Ich nehme mal an, weil vielleicht auch kein Zeuge in Anführungszeichen, auch kein Tier diese Tat dann überleben sollte, die er ja auch vorher angekündigt hat.
Der Sohn der Familie betrat auch wenig später die Wohnung. Wie beschrieb der Sohn, was er dort vorfand? Warum war er da?
Er ist von der Mutter alarmiert worden. Das Ganze ist so passiert, dass der Mann, bevor er anfing, mit dem Teppichmesser dieses Massaker anzurichten, hat er seine Frau angerufen und hat den erweiterten Suizid angekündigt. Bevor die Frau noch irgendwas sagen konnte, hatte er schon das Telefon wieder aufgelegt. Daraufhin hat die Frau den Sohn angerufen, der in der Nachbarschaft wohnte. Der hatte also nicht weit in diese Wohnung. Der war zu Hause, hat sich sofort aufgemacht. Und als er reinkam, hat er schon im Treppenhaus die Hilferufe und die Schreie gehört, hat auch gesehen, dass alles blutverschmiert war. Das muss also ein wirklich schreckliches Bild gewesen sein. Er hat dann gesehen, wie sich Nachbarn um die Schwester gekümmert haben. Er ist dann selbst hoch in die Wohnung und hat dann im Bad seinen Vater entdeckt. Er schrieb das vor Gericht dann so, ich habe den gar nicht erkannt im ersten Moment. Der war so bleich und blutverschmiert, hatte Schnittwunden an den Handgelenken und ein Messer in der Brust. Ich dachte, der muss tot sein. So hat der Sohn das damals geschildert. Und seine Stimme, ich kann mich da schon noch dran erinnern, die geriet immer wieder ins Stocken, als er das Ganze geschildert hat.
Du hast es ja schon gesagt, beide haben diese Tat überlebt, kamen dann ins Krankenhaus. Welche körperlichen Schäden haben sie denn davon getragen?
Ja, die Tochter hat zum Zeitpunkt des Prozesses, das war dann etwa ein Dreivierteljahr nach der Tat, noch sehr unter den Folgen der Tat gelitten. Sie war deshalb auch nicht selbst bei dem Prozess dabei, obwohl sie es wollte, wie es zumindest am Rande hieß. Und der Vater, soweit wie ich mich erinnere, schien der die sich selbst zugefügten Verletzungen, die auch schwer waren, aber ganz gut überstanden zu haben.
Dann begann ja auch der Prozess in Trier. Wie hast du die Stimmung im Gerichtssaal damals wahrgenommen? Wer war da vor Ort?
Ja, es war also eine ganz merkwürdige Stimmung. Teilweise konnte man während des Prozesses bei den Schilderungen der Zeugen oder auch der Beteiligten eine Stecknadel fallen hören. Ein Beispiel, ich habe das ja eben schon angeführt, als der Sohn geschildert hat, wie er den Vater und die Schwester blutüberströmt in der Wohnung vorgefunden hat. Da war es wirklich mucksmäuschenstill im Gerichtssaal. Man hat auch schon gemerkt, dass dem ein oder anderen Zuschauer die Sache wirklich sehr nahe gegangen ist. Da wurde schon mal geschnieft oder auch geschluckt. Und es flossen auch bei den Angeklagten und den Angehörigen sehr viele Tränen. Das war also schon ein sehr bewegender Prozess.
Was erzählte denn der Vater vor Gericht? Wie hat er seine Tat erklärt?
Mit dem langen Leiden seiner Tochter. Das Ganze zog sich ja über einen Zeitraum von über 10 Jahren hin. Und es wurde und wurde nicht besser, obwohl sie Ärzte um Ärzte konsultiert hatten, die Tochter auch immer wieder in der Klinik war. Und der Vater beschrieb es so, dass er die Tochter nicht länger leiden sehen konnte, wegen dieses Zustands, der sich nicht verbesserte, sondern eher noch verschlechterte. Die Tochter soll dann auch den Vater schon mehrfach gefragt haben, ob er denn eventuell bereit wäre, sie in die Schweiz oder in die Niederlande zum gewollten Sterben zu fahren. Was der Vater verneint hat, ich fahre dich nicht dahin, hat er gesagt. Und die Tochter soll ihm dann gesagt haben, das ist seine Schilderung im Prozess gewesen, wenn du ein Vater wärst, würdest du das tun.
Und im Prozess selber hat sich die Tochter dazu Wort gemeldet?
Ja, sie sollte eigentlich aussagen, doch die Frau, ich habe es eben geschildert, litt immer noch sehr unter den Folgen des Verbrechens und sie machte dann von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht, was sie ja als Verwandte hat, Gebrauch, hat aber dann zugestimmt, dass ihre Aussagen, die sie bei der Polizei gemacht hat, dass sie als Zeugenaussage im Gericht verwertet werden durfte. Das heißt, die Vernehmung bei der Polizei, die sie unmittelbar nach der Tat gemacht hat, als sie wieder reden konnte, die wurde dann im Gericht verlesen und die wurde auch als solches eingeführt.
Und was stand da drin?
Ja, es ist eigentlich die detaillierte Schilderung, ich habe es ja eben schon teilweise vorweggenommen, dieses grausamen Geschehens, das am Ende ja beide überlebt haben, obwohl der Vater das anders geplant hatte. Sie spielte, das war ihre Schilderung dann in dieser polizeilichen Vernehmung, mit Jamie, der Katze, im Wohnzimmer, als der Vater, der zuvor Tee gekocht hatte, ins Bad ging, um das Katzenklo zu reinigen. Und dann ist eben diese Situation entstanden, dass er sie unter einem Vorwand ins Badezimmer gelockt hat, dass er gesagt hat, hier krabbeln so komische kleine Tiere aus dem Siphon heraus, komm mal schauen. Dann ist sie halt gucken gegangen und der Vater hat sie von hinten umklammert und ihr dann mit dem Messer in den Hals geschnitten und sie habe sich noch gewehrt und den Vater angefleht. Doch der Vater sei wie ein Wahnsinniger gewesen, so hat sie es in der Polizeiaussage geschildert. Sie habe ihren Vater überhaupt nicht wiedererkannt. Dann hat der Vater sie in die Duschwanne gestoßen, ihr dabei auch noch weitere Schnittverletzungen zugefügt. Dann hat er erst die Katze geholt, die soll sich heftig gewehrt haben, hat diese Katze ebenfalls mit einem Teppichmesser getötet. Die Tochter hat dann in der Vernehmung gesagt, es war mein Liebstes, er hat sie umgebracht. Und danach wollte sich der Vater eben selbst umbringen. Und was dann geschehen ist, habe ich ja eben schon geschildert.
Und wie hat das Gericht dann am Ende entschieden?
Ja, am Ende ist der 63-jährige Vater vom Trierer Landgericht im Juli 2019, das war also ein gutes Dreivierteljahr nach der Tat, wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von 7,5 Jahren verurteilt worden. Die damalige Vorsitzende Richterin Petra Schmitz, die inzwischen schon in Pension ist, hat in ihrer Urteilsbegründung von einer außergewöhnlich brutalen Tat gesprochen. Der Mann habe nicht aus Mitleid versucht, die Frau zu töten, so wie es der Vater ja selbst geschildert hatte, sondern um sich und seiner Familie von einer Last zu befreien. Dass er und seine Tochter überlebt hätten, so die Richterin, das verdankten sie nur dem Überlebenswillen der Frau, die ja lebensgefährlich verletzt, ich habe es eben erwähnt, aus der Wohnung gerobbt ist und dort um Hilfe gerufen hat. Wenn diese Hilfe nicht gekommen wäre, wären beide verblutet. Auch das hat sich im Laufe des Prozesses herausgestellt.
Hat der Vater seine Tat bereut? Wissen wir das?
Ja, blicken wir dazu vielleicht nochmal zurück auf den vorletzten Verhandlungstag. Da hat die Tochter ihrem Vater über ihre Anwältin mitteilen lassen, dass sie Angst habe, dass er sich jetzt umbringt. Und sie hat ihren Vater über die Anwältin aufgefordert, am Leben zu bleiben. Sie wolle irgendwann mal wieder mit ihm in Kontakt treten, hat die Anwältin gesagt. Die 35-Jährige nahm ja selbst nicht an der Verhandlung teil, aber dem Angeklagten sind bei den Worten die Tränen in die Augen getreten. Ich habe das tatsächlich noch in Erinnerung. Er hatte schon zuvor seine Tochter als tolles Mädchen bezeichnet, auf das er sehr stolz sei. Ich war ein Teil von ihr, sagte er dann noch in seinem letzten Wort. Und ja, bevor der Angeklagte dann in Handschellen an diesem Tag aus dem Gerichtssaal geführt wurde, hat die Richterin noch gestattet, dass er kurz mit seiner Frau und seinem Sohn auch reden darf. Und da hat die Frau ihrem Mann über den Kopf gestreichelt und ihm Mut zugesprochen. Und der Sohn saß heulend daneben. Ich glaube, der war damals um die 30 Jahre alt. Also das waren auch sehr ergreifende Szenen, die sich da abgespielt haben.
Weißt du, was aus der Familie wurde?
Ich weiß, dass unmittelbar nach der Tat Bruder und Mutter nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu der Schwester hatten. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich gehe auch mal davon aus, dass der Vater inzwischen aus der Haft entlassen worden ist. Ich habe versucht, das in Erfahrung zu bringen. Das war jetzt nicht möglich. Aber er ist damals zu einer 7,5-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die ist zwar noch nicht ganz vorbei, die Zeit, aber bei guter Führung dürfte er längst draußen sein. Die Tochter habe ich selbst vor einigen Monaten noch in der Stadt gesehen. Ich weiß natürlich nicht, wie es ihr geht, aber sie machte jetzt auf mich auch keinen schlechten Eindruck. Sie hatte einen Blindenstock dabei, ging aber relativ selbstbewusst und sicher auf dem Bürgersteig. Also ihr scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen.
Ein Vater versucht, seine schwerkranke Tochter und sich selbst umzubringen. Durch den Überlebenswillen der Tochter rettet sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Vater. Danke dir, Rolf, für die Infos.
Bitteschön.
Solltet ihr an einer Depression leiden oder euch in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation befinden, solltet ihr nicht zögern, Hilfe anzunehmen. In Notfällen könnt ihr euch an die nächste psychiatrische Klinik oder einen Notarzt unter der Notrufnummer 112 wenden. Hilfe bieten auch die Telefonseelsorge, das Infotelefon Depression, die Psychotherapieambulanz der Uni Trier oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Infos dazu findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
Mehr Infos zu dem Fall und anderen Verbrechen in der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns auch gern per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.